Hallo und herzlich willkommen in unserem Familiennest, dem Elternpodcast, in dem wir gemeinsam mit euch in Liebe wachsen möchten. Mein Name ist Patricia.
Und ich bin Barbara.
Schön, dass ihr da seid.
Hallo Patricia.
Hallo Barbara.
Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, was wir tun können, wenn die Welt gemein zu unserem Kind ist. Und wir haben dabei einen Bereich, ja, so ein bisschen wie ausgelassen oder nur gestriffen. Sagt man gestriffen oder gestreift?
Beides okay.
Beides okay. Wir haben ihn gestriffen, gestreift, auf den wir heute noch ein bisschen näher eingehen wollen. Ehrlich gesagt hätte er ja auch den Rahmen gesprengt. Und zwar der Bereich der Resilienz. Also wie können wir unsere Kinder stärken? Was ist hier auch unser Einfluss? Wo endet unser Einfluss? Also auch die Demut, die wird uns halt auch wieder wichtig sein, die begleitet uns eh durch alle Podcast-Folgen. Und ich habe dazu gerne so dieses Bild der Eiche oder irgendeines Baumes mit ganz starken, starken Wurzeln. Und wenn jetzt so ein Sturm daherkommt, dann wird die Eiche oder der Baum den Sturm natürlich spüren und sie wird vielleicht ein paar Äste verlieren, ein paar Blätter verlieren. Aber diese starken Wurzeln, die schützen sie einfach vor diesem Sturm, die werden nicht so schnell entwurzelt. Oder auch, man kann es auch als Fundament sehen. Ich habe ein starkes Fundament, auf dem mein Haus steht. Und wenn da jetzt ein Sturm daherkommt, dann wird das nicht so leicht zerstört, weil da einfach so ein starkes Fundament ist, starke Wurzeln, die mich gut im Boden verankern und die mich schützen. Und wir als Eltern, wir können nicht beeinflussen, welche Stürme im Leben auf unsere Kinder warten. Aber wir können beeinflussen oder wir haben in gewisser Weise Einfluss darauf, wie stark die Wurzeln sind, wie stark sie verankert sind oder wie stark das Fundament ist. Also hier steckt sozusagen unsere Power. Wenn ihr euch erinnert an diese Kontrollkreise, die wir auch immer wieder hatten, hier, das ist unser kleiner Punkt in der Mitte, hier können wir was bewirken als Eltern. Wir können nicht so gut bewirken oder beeinflussen oder kontrollieren, was so im Außen auf unser Kind wartet und alle Kämpfe für unser Kind kämpfen, weil eben, wie beim letzten Mal, das ist dann gar nicht unbedingt das, was stärkt, sondern im Gegenteil. Sie brauchen eigentlich diese Stürme auch, um zu lernen, hey cool, ich stehe immer noch, ich habe immer noch meine Wurzeln und ich bin immer noch da. Aber wir können eben beeinflussen, wie stark sind diese Wurzeln. Also wir können ganz viel unser Kind stärken, positiv beeinflussen über unsere Vorbildwirkung. Und wir schauen uns eben heute ein paar Punkte an, wir brainstormen einfach gemeinsam ein paar Punkte, wie wir diese Resilienz stärken können bei den Kindern.
Ich denke auch, es ist die Haltung steckt da auch dahinter und ich denke, dass genau diese Haltung auch schon eine Ressource ist, die unseren Kindern hilfreich ist, im resilienter werden, im widerstandsfähiger werden, nämlich Herausforderungen sind Chancen. Und nicht dieses, jede Herausforderung oder jedes Gemeinsein oder jede Person da außen, die uns fordert, ist quasi etwas, was die Welt zusammenbrechen lässt oder was mich in meinen Grundfesten und in meinen Wurzeln erschüttert, sondern eben genau diese Haltung, ich kann das Außen, also ich kann etwas bewirken oder ich kann Grenzen ziehen auch im Außen oder ich kann mir überlegen, wie tue ich mit dem Außen, ich bin nicht ohnmächtig ausgeliefert. Aber ich kann es jetzt nicht verändern, dass eine andere Person ist, wie sie ist zum Beispiel. Oder ich kann gewisse Umstände nicht verändern oder nicht alle. Und diese Dinge oder diese Situationen dann als Herausforderung zu sehen, die auch wieder eine Chance ist im Sinne des Lernens, im Sinne des Wachstums, ist, finde ich, schon mal auch etwas, was da in diesen Grundfesten, in der Basis quasi drinnen steckt, dessen, mit welcher Haltung wir unsere Kinder da begleiten können. Denn das ist das, was sie spüren. Sie spüren, halten wir sie dann für ganz arme Kinder oder leiden wir noch mehr wie sie, dass sie etwas erfahren müssen? Oder sind wir mitfühlend und auch achtsam im Sinn, wo darf ich dann den Löwen, die Löwin raushängen lassen oder muss ich das sogar? Und bis wohin darf ich aber auch jetzt Umstände als Herausforderung ist gleich Chance betrachten? Und diese Haltung, wenn wir uns das bei uns so anschauen, macht ja auch uns resilient und widerstandsfähig in unserem Leben, dass wir Herausforderungen, wir müssen nicht jede mit offenen Armen begrüßen und sagen, los, komm her, die nächste. Das ist dann ein bisschen ein zu rosiges Bild, aber dennoch, die allermeisten Menschen sagen in den allermeisten Situationen, retrospektiv betrachtet, hat mich diese Situation wachsen lassen. Und das ist eine Grundhaltung, die hier auch hilfreich ist. Und zur Basis möchte ich auch noch gleich eins dazufügen, nämlich auch, was diese Stärkung, den Dünger für die Wurzeln betrifft, den wir unseren Kindern geben dürfen mit der Art und Weise, wie wir sie da begleiten, ist es doch auch so, dass wir in aller Demut sagen müssen, unter Anführungszeichen, und dürfen, Persönlichkeiten sind aber auch unterschiedlich. Es gibt Kinder, die sind vom Grund her sehr widerstandsfähig, die pustet nichts so leicht um, die sind so wie der Löwenzahn, der aus dem Asphalt wächst, egal wie widrig die Bedingungen sind oder was sie erleben, sie gehen gut weiter. Und es gibt Kinder, da reicht schon, das muss nicht einmal der Sturm sein, sondern das kann das Luftheuchlein sein. Und die fühlen einen intensiven Schmerz und nehmen alles persönlich und empfinden, die machen kein Drama, sondern die haben ein Drama innerlich und werden so überrollt von all dem, was sie da wahrnehmen. Und es ist in jeder Situation auch ein Schmerz, der unaushaltsam erscheint. Also das heißt, auch im Sinn der Unterschiede der Persönlichkeiten gibt es eben Kinder, die widerstandsfähiger sind oder leichter mit Stürmen oder Windhauchen umgehen und andere, die sich da weitaus schwerer tun. Das heißt noch lange nicht, dass die Wurzeln nicht gut gestärkt sind. Es braucht nur vielleicht mehr und anderes und vor allem viel Zuversicht und auch einfach weitergehen und das mit ihnen aushalten, dass sie einfach da viel zarter beseitet sind.
Ich finde ja auch, wie wir schon gesprochen haben, auch in der Folge zur Hochsensibilität, dass in dieser Feinspürigkeit und auch in der Verletzlichkeit ja auch eine Stärke liegt, wenngleich auch ein bisschen tricky. Also das ist dann so eine Stärke, das kann so beides werden, aber wenn man lernt, das für sich zu nutzen und das als Stärke zu sehen und auszubauen und als Superpower zu verwenden und eben auch alles, was damit einhergeht, ohne dazu, da könnt ihr gerne unsere Folge zur Hochsensibilität, ohne dazu zu sehr auszuholen, kann das ja auch eine Power sein. Also wenn wir über Resilienz sprechen, sprechen wir nicht, und das ist eben auch wichtig, uns das einmal kurz vor Augen zu führen, wir sprechen nicht von Härte. Es geht nicht darum, dass die Kinder so eine Art Härte aufbauen, sondern im Gegenteil, es geht eben eigentlich auch darum, offenen Herzens zu bleiben, auch wenn da draußen vielleicht Verletzungen auf mich warten, meine Gefühle zu spüren und so weiter. Also es geht nicht um Härte. Auch in dieser Sanftheit kann eine totale Stärke liegen.
Und unterm Strich ist das, denke ich, auch eins der Geheimrezepte von Menschen, die eine gewisse ausgeprägte Resilienz haben, zu wissen, wer ich bin.
Ja, genau. Was kann ich gut? Ja.
Genau, mich gut spüren zu können und fühlen zu können und dann mit mir gut leben zu können und mit mir gut arbeiten zu können anhand dessen, was einfach da ist.
Das ist auch das, was wir immer wieder sagen. Wir haben auch immer noch Glaubenssätze, die kommen, genügend Glaubenssätze, die kommen. Und es ist auch nicht, die sind nicht weg, die gehen nicht weg aus meiner Erfahrung, sondern die kommen dann. Und was wir eben lernen, ist mit uns selber, mit unseren Anteilen wertschätzend, aber bestimmt umzugehen und dann sowas zu sagen wie, ah, okay, du bist das wieder, alles klar, nein, jetzt bitte nicht. Jetzt hätte ich gerne einen anderen Anteil zum Beispiel. Also dass wir einfach, das ist das, was du auch meinst, mit dem wir lernen damit, mit uns selber umzugehen. Es geht nicht darum, perfekt zu werden oder gewisse Dinge zu heilen, was ja auch oft so irgendwie rausgeschleudert wird, ja, heile dann oder transformiere deine Glaubenssätze und dann ist alles gut, sondern das wird immer wieder mal kommen, weil das sind einfach Prägungen, die wir haben, aber wir müssen uns nicht alles von uns selber gefallen lassen, hat der Viktor Frankl schon gesagt, gell? So ein toller Spruch und um das geht es eben auch, ja, mich zu kennen, meine Anteile zu kennen, aber da sind wir jetzt sehr in der Erwachsenenwelt drinnen.
Wobei, die möchte ich jetzt dazufügen, weil ich es schon ein bisschen anders erlebe. Jetzt bei meiner Tochter mit 8,5 sind das schon Konzepte, die wir mit einfließen lassen. Wir kommen dann nachher noch dazu, aber hier geht es auch darum, im Dünger, wie alt ist mein Kind? Und wir düngen mit 3, 4, 5 Jahren anders, wie wir mit 8,5 düngen oder mit 10 düngen. Und insofern sind diese Erwachsenenkonzepte, und das macht mir besonders Spaß gerade auch, immer mehr dessen, was wir mit einfließen lassen können oder auch müssen.
Ja. Ja, super, genau. Ja, also jetzt, bevor wir vielleicht, also ihr merkt, wir sind Feuer und Flamme für das Thema. Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Wort Resilienz genannt. Vielleicht definieren wir es einfach einmal, damit wir euch da auch abholen, wo auch immer ihr steht, falls ihr an dem Wort vorbeigekommen seid, weil es war ja wirklich lange Zeit und ist immer noch fast so ein bisschen so ein Modewort, oder? Das sieht man irgendwie auf jeder Ecke, also zumindest in meiner Bubble. Und ist vielleicht auch so ein bisschen sperrig, so Resilienz. Aber es ist nichtsdestotrotz einfach ein ganz ein wichtiges Thema, weil es bezeichnet unsere innere Stärke, die uns hilft, mit den Herausforderungen da draußen umzugehen. Wie auch immer diese Stärke jetzt aussieht, wie auch immer sie sich zusammensetzt, da gibt es ganz verschiedene Ressourcen, die wir haben können. Also alles, was dazu beiträgt, dass wir widerstandsfähig sind, dass wir schwierige Situationen, Stress, Krisen, dass wir die möglichst gesund überstehen, vielleicht sogar gestärkt daraus hervorgehen, in der Retrospektive gesehen. Es geht also um diese innere Kraft, um diese Wurzeln, damit wir mit den Stürmen umgehen können, die da draußen sind. Also es geht nicht darum, dafür zu sorgen, dass keine Stürme kommen und dass ich da möglichst sicher stehe in meinem Wäldchen, sondern es geht darum, meine starken Wurzeln zu spüren und diesen Glauben, das Vertrauen zu haben, dass ich mit Stürmen umgehen kann. Auch weil ich eben schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich den ein oder anderen Sturm gut überstehen kann.
Also sprich das tiefe innere Vertrauen, ich schaffe das.
Genau, ja. Und das ist jetzt vielleicht schon so ein erster Punkt, weil das kann oft sowas sein, was erstmal wir für die Kinder eingeben. Dieses, du schaffst es schon. Muss gar nicht so in Worten sein, sondern auch von der Haltung, auch was du vorher gesagt hast, dieses Ausstrahlen, ja, das schaffst du. Du findest da bestimmt eine Lösung oder einen Weg damit. Oder du kommst da auch gut durch diese Erfahrung. Es gehört einfach auch dazu, die Stürme gehören dazu. Und die Kinder sehen ja auch an uns und spüren auch an uns und lernen an uns die Welt kennen. Das heißt, wenn wir bei so einem kleinen Sturm, der aufkommt, schon irgendwie ängstlich reagieren und sagen, Gott, bist du eh sturmsicher gemacht, und dann binden wir vielleicht den Baum noch irgendwo an und kümmern uns ganz hektisch darum, dass der ja da durchkommt, dann lernt der Baum nicht Vertrauen in mich selber, sondern er lernt, oh Gott, irgendwie, das ist sehr gefährlich und viele Personen sind sehr nervös und kümmern sich da jetzt ganz hektisch, und wenn die nicht wären, dann würde es mich vielleicht umwehen. Also hier steckt auch drinnen so dieses Vertrauen in sich selber, das darf sich auch erst aufbauen. Und solange, bis das aufgebaut ist, dürfen wir da auch so ein bisschen wie unser Vertrauen leihen oder ihnen borgen. Das Ausstrahlen, das Vertrauen. Sie lernen an uns, wie schlimm ist es denn jetzt eigentlich, dass da ein Sturm aufzieht? Oder wie schlimm ist es, dass ich jetzt ausgeschlossen werde? Oder dass da jemand was Gemeines gesagt hat? Weht es mich da jetzt komplett um? Oder ist es halt, gehört das halt zum Leben? Oder lerne ich vielleicht sogar, wieso diese Person was Gemeines gesagt hat? Da kommen wir dann eh später noch dazu. Weil das ist eben genau das, was wir uns heute anschauen wollen. Was können wir dazu beitragen, dass unsere Kinder stark werden? Dass sie sich ihr offenes Herz bewahren, ihre Neugierde, ihr Leuchten, diese kindliche Leichtigkeit, zumindest in vielerlei Aspekten oder in einem großen Teil.
Ich denke, eins der wichtigsten Dinge ist, dass wir uns da von ihnen und ihrer Entwicklung leiten lassen. Das heißt, wir haben immer noch Bilder auch im Kopf, wann sollte das Kind was können, wo muss ich es auch fast stoßen oder zumindest schubsen, um Dinge selbst zu machen und selbst zu schaffen. Und ja, es gibt so Punkte, da merken wir ganz genau, sie wollen jetzt quasi auf offene See fahren, zu diesem oder jenem Punkt, um es in einer Metapher zu beschreiben. Aber sie trauen sich gerade noch nicht. Sie sitzen schon in diesem Boot und wollen diese eine Sache jetzt allein probieren oder alleine schaffen und brauchen halt unser Zutrauen oder vielleicht sogar eine Grenze, wo wir dann sagen, ich stehe da jetzt gerade nicht zur Verfügung, weil ich habe vollstes Vertrauen, dass du das schaffen kannst, und insofern mache ich da jetzt nicht mehr mit. Und lass dich quasi losfahren. Das kann schon auch der Fall sein. Aber lange Zeit ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn sie sagen, setz dich zu mir ins Boot oder fahr als Boot neben mir her und probier das mit mir gemeinsam. Also dieses Schritt für Schritt. Manchmal haben wir einfach noch Bilder, auch gesellschaftlich im Kopf. Was muss ein Kind wann schaffen können, alleine machen? Und sie sind einfach noch nicht so weit. Und um in dieses Vertrauen zu kommen, ich bin nicht vollkommen überfordert mit einer Situation, die mich gerade noch sehr herausfordert, brauche ich die Person an meiner Seite, die mir ein Sicherheitsgefühl vermittelt, also sprich, mit der ich verbunden bin in Sicherheit, und an ihrer Hand, vielleicht real oder auch nur gefühlt, kann ich dann gewisse Situationen und Herausforderungen erleben. Und das können Herausforderungen sein, wie zum ersten Mal etwas schneiden, Gewand aussuchen, alleine in ein Geschäft hineingehen oder nur teilweise das auch zu machen. Oder eben auch der Umgang mit Konflikten oder mit Situationen im zwischenmenschlichen Bereich, die mich herausfordern. Also dieses darauf hören, eigentlich weg von dem, was ist die Stimme in mir, die sagt, naja, das muss das Kind aber jetzt alleine oder da möchte ich jetzt nicht mitwirken, hin zu so einem vollen Einlassen und hineinspüren in das Kind, was braucht mein Kind gerade? Und das muss gar nicht unbedingt das sein, was es sagt, sondern was braucht es jetzt gerade, um sich in dieser Herausforderung sicher zu fühlen und wo ist es auch wichtig, dass ich dann quasi loslasse.
Ja, das geht nämlich auch umgekehrt. Es sind auch manchmal Dinge, die das Kind schon selber machen möchte, wo wir vielleicht noch so die Hand drauf halten oder sagen, das geht ja nicht, das können wir ja nicht. Wir haben da gerade so zwei Beispiele. Das eine ist, dass meine Tochter sich unfassbar freut, von der Schule alleine nach Hause zu gehen. Und zwar ab Tag 1. Und in meinem Kopf war so, was, ich kann so nicht ab Tag 1 alleine, das geht ja nicht, weil das, alle anderen machen das irgendwie anders und führen das langsam hin und überhaupt. Und da startet sie ja erst. Aber ganz ehrlich, also wenn sie das immer noch dann so sieht am Tag 1, dann lasse ich sie alleine nach Hause gehen. Zumindest, wir haben so bei der Schule ist ein Stückerl Park, also da geht sie einfach durch den Park durch, dass ich dann dort warte, sie muss einmal die Straße überqueren, dass ich dann bei der Straße sozusagen auf sie warte. Aber diese 10 Minuten durch den Park, das findet sie, ich weiß, dass sie es findet. Sie hat auch zu mir gesagt, Mama, ich weiß, ich kann mich nicht verlaufen, ich weiß ganz genau, wo ich lang gehen muss. Wir sind diesen Weg schon ganz oft gelaufen, weil neben der Schule ist der Spielplatz, wo wir immer sind. Also sie kennt sich wirklich super aus. Ich habe einfach kein Argument, sie nicht alleine gehen zu lassen. Aber da habe ich schon immer gespürt, so, okay, darf ich das? Ist das jetzt verantwortungsbewusst? Darf ich sie alleine gehen lassen? Aber sie zeigen uns so sehr ihre nächsten Schritte. Und es geht dann bei uns, wie du es schon sagst, in dieses eigentlich darum loszulassen, sie machen zu lassen, sie ausprobieren zu lassen, zu schauen, was brauchen wir, damit das für uns geht. Also zum Beispiel in meinem Fall, ich hole sie bei der Straße ab, dass sie da jetzt noch nicht alleine drüber geht. Aber im Prinzip fordern sie es eh auch irgendwie ein oder viele Kinder fordern es ein. Mhm. Ja. Und das Zweite ist, wir haben einen Spielturm bei uns im Garten. Also eigentlich, meine Eltern wohnen nebenan und der Spielturm ist bei ihnen. Und sie haben auch letztens, sie können das gar nicht aushalten, dazu zu schauen, wie die Kleinen, also da geht es jetzt um meine jüngere Tochter, wenn Freunde da sind, wie die da alleine raufklettern und so. Und ich verstehe total ihren Punkt, weil natürlich, wenn was passiert, Punkt, Punkt, Punkt. Und auf der anderen Seite ist es auch so schön zu sehen, was sie auch lernen, sich zuzutrauen und wie sie ein gutes Körpergefühl entwickeln und wie sie sich freuen, wenn sie das gemeistert haben und dass da nicht ständig jemand daneben steht und ihnen sozusagen, quasi du könntest ja runterfallen, ihnen so aufzählt, was alles passieren könnte, sondern ihnen so dieses Zutrauen gibt. Also es ist manchmal auch, dass wir vielleicht zu viel sie schützen wollen oder sie zu viel beschützen wollen. Nur das Gehirn, der Gerald Hüther sagt das immer schön, das Gehirn lernt immer nur an den Problemen, die ich alleine löse. Wenn mir jemand ständig raufhilft auf dem Klettergerüst, dann lerne ich nicht, da selber raufzugehen, sondern ich lerne, dass mir eh schon irgendwer helfen wird und dass ich Hilfe brauche. Aber ich lerne nicht, okay, was muss ich wie bewegen und wo muss ich wie anfassen und wie muss ich den Schwerpunkt setzen oder wie mache ich das, dass ich da jetzt raufkomme.
Das heißt, es ist wichtig, zusammengefasst, dass wir eine Balance finden zwischen Zutrauen, Loslassen, auch ihnen Umstände schaffen, wo sie eben Herausforderungen bewältigen können oder dürfen und sie aber auch nicht zu stoßen und zu schauen, was ist denn das, was mein Kind noch braucht und auch wenn es alle anderen schon anders brauchen, meines braucht es eben noch. Also dieses Go with the Flow auch in gewisser Weise und dann eine gute Balance zu finden. Wir haben gerade das Thema alleine einkaufen gehen im Ort. Das ist wirklich der nächste kleine Supermarkt im Ort ums Eck, tatsächlich nur ums Eck. Aber trotzdem kein Zebrastreifen, bisschen unübersichtlich, parkende Autos. Und ich habe das schon mitbekommen, andere Kinder gehen schon alleine einkaufen. Ich habe es auch angeboten, obwohl ich furchtbare Angst hatte in gewisser Weise. Sie hat das, glaube ich, gespürt, die Mama ist noch gar nicht so weit. Und dann kam der Wunsch aber aus ihr, darf ich da heute alleine reingehen? Ich möchte aber, dass du vor der Tür stehen bleibst. Und wir haben das so super gemacht, wie sie es vorgegeben hat. Ja. Bei der Tür stehen bleiben, dann unten vor unserer Eingangstür stehen bleiben. Und dann war es, im dritten Schritt war es dann soweit, dass ich in die Wohnung gehen konnte, aber ich sollte sofort öffnen, wenn sie anläutet. Also es war jeder Schritt von ihr gesteuert. Und es ist beim dritten Mal, vierten Mal gekommen, was kommen musste. Es ist dann eine Milchflasche runtergefallen. Aber auch da, es hat mich total bewegt und auch stolz gemacht, dass diese Situation, dieses, jetzt habe ich hier eine Sondersituation, es müssen mir andere Menschen helfen, ich bin da jetzt aber alleine, ich kann nicht in den sicheren Hafen der Mama laufen, weil ich muss jetzt zuerst diese Situation hier abschließen, das war gut bewältigbar. Und das ist diese, auch diese in Mikro-Mikro-Alltagssituationen, diese Widerstandsfähigkeit, genau, die wir meinen. Und die ist oft dann, also entsteht oft dann, wenn sie eben in ihrem Tempo gehen dürfen und wir dieses Tempo mittragen und sie da auch nicht, auch in unter Anführungszeichen Rückschritten oder auch wenn sie in einer Phase länger hängen bleiben, wenn wir sie da nicht schubsen oder stoßen, wenn sie noch nicht so weit sind, dann ist das machbar und ist das möglich.
Ja, so. Das ist total schön, auch das Beispiel, was du schilderst, weil so konnte sie lernen, okay, mir fällt da was runter, ich bin vielleicht im ersten Mal hilflos, aber dann fällt mir schon irgendwas ein. Ich kann jemanden fragen oder was auch immer. Ja? Also, das heißt, ich lerne, mit einer Situation, mit einer Schwierigkeit umzugehen und ich meistere die Situation. Und das ist dann eben das, wo wir auch im Bereich der Selbstwirksamkeit sind, der Problemlösefähigkeit, der Kreativität auch. Und deswegen ist dieses Zutrauen auch so wichtig, weil da hat sie jetzt wirklich was gelernt und das ist extrem wertvoll. Und wenn du jetzt neben mir gestanden wärst, dann wäre ja das vielleicht eventuell schon gar nicht passiert, weil du schon gesehen hättest, oh Gott, die rutscht jetzt gleich und noch hingegriffen hättest. Das heißt, es wäre zwar keine Milchflasche kaputt gegangen, aber sie hätte eben auch nichts gelernt. Und deswegen, das ist eben auch das, was wir das letzte Mal meinten, es geht nicht darum, ihnen alle Steine aus dem Weg zu räumen, sondern im Gegenteil, es geht darum, sie zu ermutigen, über die Steine drüber zu laufen oder sie wegzustellen, drüber zu springen, einen Turm draus zu bauen, was auch immer so ihre Art ist, damit umzugehen. Oder auch, sie dürfen auch einmal ausprobieren, ja, wie will ich damit umgehen. Also sie müssen nicht schon wissen, wie ich ein Problem löse. Das dürfen wir dann auch aushalten, dass sie einfach sozusagen ihren Freiraum haben im Rahmen dessen, was schon geht, ohne sie zu überfordern, mit gewissen Dingen umzugehen, Lösungen zu finden, auszuprobieren, wie will ich damit umgehen, wie fühlt sich es für mich gut an, was könnte ich jetzt machen, und eben wir sind hier im Bereich der Selbstwirksamkeit. Fair und Zutrauen brauchen sie da von uns.
Und auch dann diese Haltung, macht ja nichts, es ist ja nichts passiert.
Ja.
Und genau darum geht es auch und das ist dann möglich, wenn wir da ja gut auch einfühlen, was ist denn jetzt gerade der nächste wichtige Schritt für mein Kind, wozu ist mein Kind bereit, und dann können sie diese Bereiche auch eben mit Lernerfahrungen füllen und auch Gefühle annehmen und regulieren. So im Sinn von, alles gehört dazu. Es gehören nicht nur die schönen Dinge im Leben dazu oder die guten Situationen. Es gibt auch doofe Situationen oder es gibt auch Situationen, ja, da fühle ich mich dann vielleicht überfordert, einsam, wütend oder habe auch Angst für einen Moment. Aber all das darf sein. Mhm. Und auch dadurch werden sie resilienter, indem sie ihre Emotionen als Bewertungsinstanzen wahrnehmen dürfen und alle annehmen dürfen und auch da sich kennenlernen. Wir haben vorher gesagt, es geht auch so darum, zu wissen, wer bin ich, und auch dieses, welche Gefühle habe ich, wie bewerten meine Gefühle oder wie bewerte ich gewisse Situationen, wie geht es mir dann? Je mehr ich da mich selbst gut fühlen kann und spüren kann, desto besser kann ich das dann auch, mein Gefühlsleben, mein Innenleben als Superpower in herausfordernden Situationen verwenden, unter Anführungszeichen, oder auch einsetzen.
Ja, genau, also das, dieses Lernen mit Gefühlen umzugehen, die zu regulieren, das Selbstbewusstsein sitzt da ja auch drinnen, so um mir meiner selbst bewusst zu sein, meiner Gefühle, auch Strategien zu haben, wie ich mit den Gefühlen umgehen kann, was ich dann tun kann, mich eben auch regulieren zu können. Ich habe das ja ganz oft in der Praxis und du wahrscheinlich auch, das ist halt sozusagen das Perfide da draußen, dass die Kinder, die ihre Gefühle noch nicht gut regulieren können oder noch nicht zuverlässig regulieren können, das ist halt dann besonders lustig, diese Kinder zu ärgern für die anderen Kinder, weil warum ärgern Kinder Kinder? Also ich meine, abgesehen von, also jetzt im großen Rahmen gesehen, ist es ja auch eine Selbstwertthematik. Das heißt, ich möchte meinen eigenen Selbstwert erhöhen und wenn ich jetzt ein Kind ärgere, an dem das abprallt, dann kriege ich ja nichts davon. Aber wenn ich ein Kind ärgere, das da jetzt explodiert und irgendwie Dinge macht, die da jetzt spannend sind, ja, dann, ah, okay, da passiert was, da kriege ich irgendwie was, da kriege ich eine Art von Befriedigung und dann werde ich da weiter ansetzen und dann ist das Kind, das ich mit Vorliebe ärgere. Also auch hier, und das ist gar nicht so einfach, ich meine, wenn uns wer ärgert, können wir uns auch oft nicht so gut regulieren oder in stressigen Situationen oder so. Das heißt, das ist ja auch etwas, was wahnsinnig schwierig ist, sich selber gut zu regulieren. Und dann gibt es eben Kinder, die haben da von Haus aus schon einen Vorteil, weil sie auch schon ganz anders auf die Welt kommen und ganz andere Eigenschaften mitbringen und wo das von vornherein sowieso mal eher abprallt. Und dann gibt es eben Kinder, wo es total Sinn macht, die auch gezielt dahin zu stärken, sich zu regulieren. Arbeiten wir auch ganz viel in der Praxis damit. Vielleicht kann man da auch mal eine Folge dazu machen. Das ist wahrscheinlich ganz spannend auch, um hier einfach auch eben resilienter zu werden, Strategien für sich zu entwickeln. Was kann ich dann machen, wenn ich merke, die Wut kocht zu hoch und es wird ganz heiß im Bauch? Was kann ich dann alternativ tun?
Ich denke, dass da ein ganz großes Lernfeld drinnen ist, weil wenn du das jetzt so schilderst, ist der Gedanke in meinem Kopf die ganze Zeit, ach, das können so viele Erwachsene doch auch nicht. Und ich kann es auch nicht immer. Wir haben so eine erwachsene Überheblichkeit, dass Kinder mit ihren Emotionen nicht oder noch nicht gut umgehen können und eine Erwartungshaltung, dass sie das tun sollten, aber wir können es noch genauso wenig oder die allermeisten Menschen haben irgendwo eine Problematik. Es zeigt sich nur anders, weil wir sind auch nicht, wenn wir uns vollkommen erschöpft und gestresst, und ich weiß, wir beide tun das ab und an mal, am Abend ein Achtel einschenken. Von wem spricht sie hier?
Also von mir kannst du nicht sprechen. Bei
Ja.
mir sind es zwei.
Genau, so, aber dann sind wir zwar auch in einer Regulation, aber wir beide wissen, es gäbe noch was anderes, ne? Und insofern, ja, ist das, denke ich, ein ganz ein wichtiger Bereich, wo wir durch unsere Entwicklung, und wir werden trotzdem weiterhin auch via Zoom ein Achtel trinken, also so ist es nicht, gell? Keine Sorge, wir werden uns das nicht nehmen lassen, aber trotzdem, wenn wir da auch ansetzen und schauen, gut, in Bezug auf mein Gefühlsleben, was braucht es denn da noch an Resilienz?
Ja, absolut,
Also
ja.
im Sinn von, wie gehe ich damit um oder wie gehe ich damit um, eben auch vielleicht tiefe Trauer oder Verletzung zu spüren, Ängste oder Wut zu spüren. Dann haben wir da ein ganz wichtiges Learning für uns, aber auch für unsere Kinder. Das heißt, ich würde sagen, wir brauchen die Gefühle, um resilienter zu werden, aber gleichzeitig ist auch der Umgang mit Gefühlen ein Bereich, der da hineinfällt. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Weil auch hier ist ja sozusagen gesund, regulativ mit den Gefühlen umzugehen. Nicht eben dann Alkohol zu trinken oder exzessiv Sport zu machen, könnte ja auch so ein Ventil sein oder was es dann halt noch alles. Essen ist für viele ja auch, ne? Die kommen von der Arbeit heim und essen einfach und das Gefühl, das Bedürfnis ist aber vielleicht ein anderes, vielleicht eher Ruhe oder Schlaf und wird halt gefüllt durch etwas anderes oder Schokolade oder Naschen oder so weiter. Nicht, dass das nicht alles auch schön ist und wir das alles machen dürfen, wenn wir wollen. Aber wie du halt schon sagst, wo ist denn unser gesunder Umgang mit Gefühlen, dass wir unsere Bedürfnisse spüren, unsere Gefühle annehmen können und wissen, okay, das ist das, unser Selbstbewusstsein. Nur wir sind halt auch in vielen Fällen noch ein bisschen anders aufgewachsen. Da durften viele Gefühle auch nicht so sein oder waren nicht so erwünscht. Das heißt, wir sind gar nicht gut geschult darin, auch diese Gefühle wahrzunehmen, die sozusagen abseits von dem sind, was wir gerne fühlen und was so gesellschaftlich anerkannt ist. Aber absolut, deswegen, das ist so schwierig für uns und auch für die Kinder. Und das ist auf jeden Fall ein riesiger Punkt, dieser ganze Umgang mit Gefühlen und mein Gefühl umgehen können, auch den Schmerz, wenn er kommt, zu spüren. Ich habe letztens eine Studie gelesen, ich kann es jetzt leider nicht mehr ganz genau und daher nur sehr unwissenschaftlich wiedergeben, aber der Sinn dahinter war sozusagen, wenn wir uns erlauben würden, Gefühle, die kommen, wirklich ganz intensiv, so wie sie kommen, zu spüren, ohne sie zu bewerten, ohne uns dafür abzuwerten, einfach, okay, es kommt Schmerz, es kommt Traurigkeit, ich gehe da voll rein, ich spüre die, dann wäre das innerhalb von, ich meine, es waren sogar Sekunden, lass Minuten draus machen, erledigt. Das Gefühl wäre gefühlt und es wäre erledigt, es könnte gehen. Das Problem ist eher dann, wenn wir anfangen zu blockieren, sagen, warum fühlen wir das jetzt so, dann lenken wir uns ab, dann wollen wir das nicht fühlen, dann wollen wir es verstehen, dann gehen wir in den Kopf und dadurch bleibt dieses Gefühl viel länger so diffus bestehen, weil wir es eigentlich nicht wirklich annehmen, weil wir nicht in die Annahme kommen.
Genau. Und es ist grundsätzlich, wenn wir ein Gefühl durchlassen oder auch mit den Kindern durchgehen, auch jene Kinder, die Emotionen sehr, sehr intensiv empfinden, wie zum Beispiel Wut, es wird kürzer. Wenn wir sie da beobachten, da braucht es auch eine Entwicklung, die wir nicht heraufbefördern können, sondern die einfach mit der Zeit kommt. So wie sie mit 2, 3, 4 Jahren vielleicht eine halbe, dreiviertel Stunde in langen Fällen durch die Wut gehen müssen. Ein paar Jahre später ist das schon die Hälfte der Zeit oder noch weniger. Und bei uns ist es dann tatsächlich, oder auch bei vielleicht Emotionen in leichterer Ausprägung, ist es dann tatsächlich nur mehr dieser Bereich von ein paar Sekunden oder ein paar Minuten, wo wir durchgehen. Und dieses Durchgehen und nicht blockieren ist total wichtig, eben auch für die Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins und damit auch wieder eben resilienter zu werden, weil wir eben die Emotionen als unsere Freunde und als unsere Superkraft annehmen können.
Ja, die uns auch den Weg weisen. Emotionen zeigen uns ja, was, die haben eine Aufgabe. Da gibt es ja den Film Alles steht Kopf, oder? Wo es das, genau, den könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen, der ist, finde ich, sehr nett gemacht. Und er zeigt das auch nochmal, das sind unsere ganzen MitarbeiterInnen im Kopf, die verschiedenen Gefühle, die da halt alle einen Zweck haben und etwas Gutes für uns bewirken wollen. Also kein Gefühl ist schlecht. Wir fühlen es vielleicht nicht so gerne, weil es nicht so viel Spaß macht, Schmerz, Traurigkeit, Ohnmacht oder Frustration zu spüren. Aber das sind ganz wichtige Wegweiser. Also wir brauchen die ganze Gefühlspalette. Und was ja auch so drinnen steckt, ist auch dieses, ich bin richtig mit meinen Gefühlen. Meine Gefühle sind richtig. Der Schmerz ist da, um mir etwas zu zeigen, die Angst ist da, um mich zu schützen, die Wut ist da, um mich zu schützen, nur halt mit einer anderen Energie dahinter oder mich abzugrenzen. Also das meintest du wahrscheinlich auch vorher mit, je älter die Kinder werden, umso mehr kann ich eben auch in diese Richtung gehen und das auch die Gefühle reflektieren. Wozu sind die da, warum sind die gut, was sagt mir dieses Gefühl? Und auch dann dieses Aushalten können des Gefühls, das ist auch etwas ganz Wichtiges, was zur Resilienz beiträgt, aushalten können. Also ich kann das Gefühl halten. Ich kann es aushalten, wenn ich einmal traurig bin, weil ich da gerade ausgeschlossen wurde oder weil mir was Gemeines gesagt hat. Und dann bin ich traurig und ich nehme dieses Gefühl an und ich darf traurig sein und vielleicht werde ich gehalten, je nach Alter oder je nachdem, was ich möchte, oder ich kann schon alleine damit umgehen. Und dann merke ich, es kommt danach auch wieder die Leichtigkeit zurück und die Freude zurück. Und das ist eben das, was dann stärkt.
Und ein klarer Blick. Wenn das Gefühl durch ist, dann kann ich mir die Situation auch wieder anders anschauen, weil ich ja richtig bin, weil das Gefühl gefühlt ist, auch im Sinn von gehe hin und fühle. Und dann kann ich erst wieder drüber nachdenken. Und das gerade je älter sie werden, desto mehr braucht es dann eben auch die Möglichkeit, auf Metaebene zu gehen und eben diese Situationen vielleicht retrospektiv oder auch wenn sie anhaltend sind, dann eben mit einem klaren Kopf anzuschauen und die verschiedensten Perspektiven einnehmen zu können. Was ist da bei mir los? Wie geht es mir? Was fühle ich eben? Was sagt mir dieses Gefühl? Wo liegt meine Grenze? Was gäbe es für Möglichkeiten, damit umzugehen? Aber eben auch dieser Blick auf die andere Seite, also wenn wir bei deinem Beispiel bleiben von ich werde ausgeschlossen oder da war jemand gemein zu mir oder sagte etwas Gemeines zu mir, dann können wir ihnen hier auch schon Konzepte vermitteln oder Brillen mitgeben, so im Sinn von jedes Verhalten macht für die betreffende Person Sinn oder ist ihr vielleicht nicht bewusst, was es auslöst. Also auch mir ist immer ganz wichtig mitzugeben, ich gehe davon aus, dass jede Person im Grunde gut ist und dass es Gründe gibt, wieso die Person sich jetzt gerade so verhaltet, die muss ich nicht gutheißen, das muss ich auch nicht zulassen. Also ich darf meine Grenzen haben und ich darf da auch sehr klar aufzeigen, was für mich nicht geht. Aber im Grunde genommen ist das nicht, weil ich es verdient habe oder weil ich ein schlechter Mensch bin oder weil die andere Person grundsätzlich ein schlechter Mensch ist, eine schlechte Person ist, sondern es gibt Gründe dahinter und wir können die aber nie ganz wissen. Wir mögen zum Beispiel auch gerne dieses hypothetisieren, weil uns das Sicherheit gibt, im Sinn von, wir können in den anderen nicht reinschauen, wir können es erfragen oder wir können in Austausch gehen, aber lass uns mal überlegen, was könnte denn der Grund sein, warum dieses Verhalten für die andere Person Sinn macht, damit wir es auch mitfühlend verstehen können und dann trotzdem aber mit klarem Kopf eine Grenze setzen können oder mit klarem Kopf agieren können. Also das heißt, diese Perspektivenvielfalt, dieses auch in andere hineinversetzen können, das ist etwas, was man dann im Volksschulalter immer mehr auch forcieren kann im Sprechen miteinander, ohne jetzt der anderen Person irgendwas aufzuerlegen im Sinn von ich bewerte und interpretiere. Aber dieses Verstehen können ist einfach dann auch immer wichtiger, weil dieses Verstehen können auch ermöglicht, dass ich gut bei mir bleiben kann, ohne dass ich in meinen Grundfesten erschüttert bin. Ja, also ja, so wie wir genau. hatten mit dem Fundament, mit den Wurzeln. Die Wurzel ist, ich bin gut, alle anderen sind im Grunde gut. So, und jetzt schauen wir uns an, was es hier gerade braucht, ohne dass plötzlich alles zum Rütteln und zum Zerbröseln anfängt, weil wir diese Situation hier gerade haben. Und das ist dann schon auch eine kognitive Leistung, immer, immer mehr.
Ja. Und da ist eben wichtig, ich streiche es nur noch mal hervor, du hast es eh auch so schön gesagt, also zuerst das Gefühl fühlen und dann kann ich das mit diesem klaren Kopf machen. Ich merke das bei mir immer wieder, meine Tochter steigt mir dann eh aus. Sie hat auch schon mal zu mir gesagt, ich will mich jetzt einfach nur ärgern, weil es dann einfach zu früh ist. Ja, dann ist das, dann darf auch das Gefühl erst einmal da sein. Also das zeigen sie uns dann eh, wenn es zu früh ist für solche Gespräche oder fürs Reflektieren. Aber das ist tatsächlich auch was, was bei mir oder bei uns auch mit der wichtigste Punkt ist, auch wenn jemand gemein war, zu schauen, warum war denn die Person gemein, also gemein ist immer unter Anführungszeichen, ja, warum war das oder was war da vielleicht das Bedürfnis dahinter? Und da gibt es auch eine schöne Mira-Folge, Mira und das fliegende Haus, ein Podcast für Kinder über, ich glaube, den Tiger. Also die Folge ist, glaube ich, warum sind manche Menschen gemein? Und da gibt es den Tiger, der halt erzählt, dass er früher so oft gemein war, weil es ihm selber nicht gut ging. Und das ist es ja dann oft, ja, warum sind wir gemein, jetzt wirklich dieses Gemein, nicht das Ausschließen, das ist natürlich und gehört ganz oft einfach dazu, aber so wirklich dieses Gemeinsein, dieses, also ich kenne niemanden, der gemein ist, einfach weil es schön ist, sondern da ist meistens irgendein Bedürfnis im Argen oder es geht der Person nicht gut oder sie hat gelernt, dass es irgendwie, dass dieses Gemeinsein irgendwie eine Strategie ist und es hat nichts mit meinem Kind zu tun oder mit mir, sondern eigentlich mit der Person, die gemein ist. Und das auch abgrenzen zu können, dieses, es sagt nichts über meinen Wert aus, wenn jemand gemein zu mir ist, es sagt etwas über die Person aus, die gemein ist und wie es der gerade geht und was die braucht, aber es sagt nichts über mich aus. Es hat eigentlich wenig mit mir zu tun. Ich bin da sozusagen in der Erwachsenensprache, ich bin Projektionsfläche, aber es sagt nichts über meinen Wert aus.
Oder die andere Seite, es hat mit mir zu tun, weil ich das Verhalten von jemand anderem für mich so übersetze, als wäre das jetzt gemein.
Ja, dann wird es persönlich. Ne? Wenn ich es persönlich nehme, wird es persönlich. Meinst du so?
Auch, aber es gibt ja auch Situationen, wo Grenzen gesetzt werden, die sein dürfen. Also wenn wir jetzt in diesem Bereich des unter Anführungszeichen Ausschließens sind, ist es ja vollkommen in Ordnung, wenn zwei Kinder einem anderen Kind einmal auch sagen, wir möchten jetzt gerade für uns sein. Also diese Exklusivität, das ist, denke ich, es ist halt nicht piep, 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 wir haben uns alle lieb und überall fliegen immer Schmetterlinge und alle Kinder spielen immer zusammen, sondern es gibt eben diese Grüppchenbildung, ist auch in gewisser Weise wichtig und damit zu handeln und auch mal sagen zu dürfen, wir haben jetzt gerade für uns ein Spiel und wir wollen jetzt gerade Zeit alleine und ist auch eine Erfahrung oder ist auch quasi eine Situation, die mal sein darf. Und wie gehe ich dann als Kind damit um? Ist das dann das Böseste auf der ganzen Welt oder kann ich dann auch verstehen, na gut, ich habe mich ausgeschlossen gefühlt, das hat mich traurig gemacht, aber wie kann ich auch so gut bei mir bleiben, dass ich dann quasi was anderes daraus mache aus dieser Situation und sie trotzdem sein darf? Ich stelle immer gerne die Frage, für was ist das dann die Gelegenheit? Und es gibt ganz oft etwas, auch wenn wir mit unseren Kindern nachreflektieren, naja, dann habe ich mal mit einem Kind gespielt, mit dem ich sonst nie gespielt habe und das war voll schön. Also dieses, für was ist es die Gelegenheit und was mache ich dann aus dieser Situation? Ich kann hineinfallen in ein Leid sozusagen. Ja. Oder eben auch sehen, dass es da andere Möglichkeiten gibt. Und hier auch wieder dieser Perspektivenwechsel, weil die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Kinder immer mit allen spielen wollen, ist auch gering. Das heißt, auch die werden vielleicht mal eine Grenze setzen und das können sie in der Situation vielleicht dann auch noch gar nicht sehen, gehört aber auch zur Widerstandsfähigkeit dazu, diesen Perspektivenwechsel machen zu können und zu sehen, ah ja, stimmt, ich sage ja auch einmal, ich möchte jetzt mit dem oder dem Kind oder in dieser Gruppe spielen und nicht mit den anderen. Wieso darf das dann bei mir nicht passieren? Und das ist etwas, was sie erst peu à peu lernen, dieses, ich kann es sehr wohl bei anderen, aber wenn ich es dann fühle, mag ich es nicht halten, ist auch etwas, wo wir mit ihnen dann auch so ein bisschen immer mehr reflektieren dürfen, philosophieren dürfen, ihnen Fragen stellen dürfen. Und hier ist es wichtig, nicht so schnell Antworten zu geben oder ihnen immer die Welt zu erklären, sondern einfach auch andere Situationen herzunehmen, wo wir dabei waren oder die sie uns erzählt haben und mit ihnen drüber reflektieren und so peu à peu zu ermöglichen, dass ihre Gedankenwelt größer wird, ihr Reflexionsspielraum größer wird.
Ja.
Das ist gerade ab dem Volksschulalter, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt im Bezug auf die Resilienz, dass wir immer mehr hier in Gespräche hineingehen, Fragen stellen, philosophieren mit ihnen, unsere Weltkonzepte auch weitergeben, wie wir auf Situationen draufschauen, erzählen, wie wir gewisse Situationen gelöst haben oder die bessere Variante davon können wir auch erzählen. Also um hier dann mit ihnen, ihnen da auch gute Konzepte weiterzugeben. Oder auch Sätze, ne? So dieses, für was ist das dann die Gelegenheit gewesen oder für was könnte das die Gelegenheit sein? Oder auch, das hat nichts mit mir zu tun oder das hat nichts mit dir zu tun. Mhm. Jeder hat Gründe, warum er sie tut, wie sie tut. Oder auch diese Haltung, wir können eben nicht alles verändern oder manches ist einfach blöd oder manches ist doof, manches wollen wir nicht, aber es gehört halt trotzdem dazu oder es ist trotzdem da und jetzt schauen wir, wie wir damit umgehen. Das sind so Sachen, die dann auch Erleichterung schaffen.
Ja. Und eben auch je nachdem, falls es gerade das Thema ist, ich finde auch so schön diesen Satz, so, das hat nichts mit Liebe zu tun oder nichts mit Wertschätzung schon, aber mit deinem Wert zu tun, so, das ist das richtige Wort. Also wenn jemand schimpft, wenn jemand eben, also wenn mein Kind ausgeschlossen wird, eben zu sagen, das hat nichts mit Liebe zu tun oder mit deinem Wert, sondern das ist einfach, wie du schon sagst, manchmal möchte man einfach lieber zu zweit spielen und das hat nichts damit zu tun, dass die anderen dich nicht gerne haben oder nicht mögen. Das würde ich aber nur, wenn das vom Kind kommt. Also nicht, dass wir das dann reingeben und das Kind hat das gar nicht in der Verbindung. Aber oft ist es so, dass die Kinder dann irgendwie das Gefühl haben, sie haben gar keine Freunde und niemand spielt mit ihnen. Oder auch, wenn geschimpft wird, niemand hat sie lieb oder sie fühlen sich irgendwie nicht lieb gehabt oder sie fühlen sich wertlos. Dass man das für sie auch immer wieder auch trennt, auseinanderdröselt. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Kinder verstehen das oft so, Erwachsene ja ehrlich gesagt auch. Wenn jemand sauer ist, dann werde ich vielleicht nicht lieb gehabt oder dann war ich jetzt nicht richtig, dass man das, deswegen ist es ja auch wichtig, was wir auch immer, wir dürfen, es darf uns passieren, dass wir schimpfen, dass wir schreien, dass wir selber wütend werden, auch wir sind okay, wie wir sind. Es ist dann nur wichtig, es für das Kind auch zu rahmen und die Verantwortung zu uns zu nehmen und eben das vielleicht auch zu erklären oder einfach nochmal drüber zu sprechen, das auf jeden Fall nicht einfach so stehen zu lassen.
Mhm. Ja. Also es macht auch resilient, wenn wir nicht mit allem immer komplett mitgehen. Mhm. Also sie haben
ganz wichtig
immer wieder auch natürlich ein persönliches Drama, weil sie die Situationen noch für sich noch nicht resilient werten können. So,
ja.
Ich hoffe, das ist verständlich. Und insofern müssen wir da auch nicht überall mitgehen, sondern dürfen wir ihnen auch eine sanfte, wenn auch abholende Gegendarstellung liefern. Also das heißt, ihnen auch zu lernen, es ist nicht alles immer gleich so ein großes Drama, als es jetzt vielleicht scheint. Und gerade je nach Entwicklungsphase, 6-Jahres-Krise oder dann auch nochmal das Vorpubertäre, das ab 8, 9 startet und die Pubertät sowieso. Also das heißt, viele, viele Phasen fühlen sie ganz oft ein Drama, auch so ein zwischenmenschliches Drama. Und da braucht man nicht überall mitschwimmen, beziehungsweise es ist ihnen weitaus zuträglicher in Bezug auf ihre Widerstandsfähigkeit, wenn wir dann nicht in jedes Drama mit hineinsteigen, sondern trotzdem die Leuchttürme sind, die das annehmen und sie unterstützen, aus dem Drama wieder rauszukommen.
Genau, ja. Was auch noch sehr wichtig ist, was das letzte Mal, wo ich mir auch gedacht habe, das haben wir vergessen, das hätte ich gerne noch mit erwähnt, sind so verschiedene Freundeskreise. Also Beziehungen sind ja generell etwas, was, also gute Beziehungen machen sehr, sehr, sehr resilient. Das kennen wir ja auch, wenn wir eine gute Freundin haben, einen guten Freund, unseren Partner, Partnerin, wie noch immer in unserem Leben haben, wo wir wissen, wenn etwas ist, dann kann ich diese Person anrufen oder dann kann ich zu ihr fahren, die ist für mich da. Das ist etwas, was sehr, sehr zur Resilienz beiträgt, eben nicht alleine zu sein, sondern einfach gesunde Beziehungen zu haben. Und hier kann es auch zuträglich sein, einfach auch zu schauen, dass die Kinder unterschiedliche Freundeskreise haben. Nicht nur den Freundeskreis in der Schule oder in der Klasse, nicht nur die Klassengemeinschaft, sondern eben auch, vielleicht gibt es ein Hobby, das das Kind gerne macht, einen Verein, wo sich das Kind engagiert oder da ist. Also das ist vielleicht auch außerhalb dieses Schulkontextes auch Räume gibt, die sich das Kind erobern darf, Freundschaften, die das Kind schließen darf. Mir hat letztens eine Klientin mal gesagt, also für sie war das gar nicht so, diese Konflikte in der Klasse, das war ja alles eher wurscht, weil sie ist halt dann am Nachmittag zum Reitstall gefahren und hat sie gewusst, da hat sie dann ihre Mädels und die Pferde und das war für sie etwas wie so ein Grundpfeiler einfach, hat sie so durchgetragen durch diese Zeit. Also hier irgendetwas, was vielleicht außerhalb liegt, das muss und kann man sowieso nicht erzwingen, aber wenn sich das ergibt, dann ist es etwas, was sehr förderlich ist. Außerdem natürlich jede Art von Betätigung, von Hobby, dem das Kind nachgeht, wo es auch seine Stärken zeigen kann, stärkt mir natürlich auch wieder das Selbstvertrauen und den Selbstwert. Also auch hier ist natürlich sowas wie eine Sportart, aber es kann auch sowas sein wie die Pfadfinder. Also hier ist es auch ganz wichtig zu schauen, wo gehört dann mein Kind sozusagen hin? Wo fühlt sich mein Kind wohl? Was ist denn das, was mein Kind stärkt? Ja, nicht nur weil alle Kinder, ich weiß nicht, keine Ahnung, Fußball spielen, muss mein Kind auch Fußball spielen, sondern ich kann eben schauen, wo sind denn die Qualitäten, die Talente meines Kindes und die dann fördern. Weil auch hier diese Stärkung ja auch fortwirkt. Ja, wenn ich in irgendetwas scheinen kann, richtig gut bin, dann kann ich es vielleicht auch leichter mal aushalten, wenn ich eine schlechte Schulnote habe, wenn ich in der Schule schlechter bin als alle anderen. Aber ich gehe dann am Nachmittag zu meinem, ich weiß nicht was, Training und dort, Tanztraining und dort stehe ich auf der Bühne und dort kann ich so richtig gut meinen Talenten nachgehen.
Und da ist es wichtig, dass die Qualität, auch der Fokus, die Widerstandsfähigkeit ausmacht. Also dass das, was sie da tun, als Hobby, als Freizeitbeschäftigung eine Ressource ist und ja, für sich alleine ja, steht.
Ja, ja.
Kinder, die jeden Nachmittag was anderes machen oder 6 verschiedene Hobbys haben, sind jetzt erfahrungsgemäß nicht unbedingt dann diejenigen, die jeden Sturm gut bestehen, weil die sind nämlich ständig im Sturm. Das heißt, sie erscheinen oft dann widerstandsfähig, aber eigentlich sind sie total hin und her gerissen. Das heißt, gilt jetzt auch nicht für jedes, möchte ich dazu sagen, aber grundsätzlich macht ein oder zwei Betätigungen, wo ich voll und ganz aufgehe, wo ich im Flow bin, dass ich wirklich als Ressource entfalten kann, wo ich den Fokus haben kann, wo ich mich zu Hause fühle, auch vielleicht in der Gruppe, so wie du sagst, wenn es auch um Kontakte geht, Sozialkontakte geht, das macht den Dünger für die Wurzeln aus. 15 verschiedene Sachen nicht.
Ja.
Das ist einfach zu viel dann.
Und ganz wichtig unterstreichen möchte ich, es ist eine Ressource. Es ist eine Ressource, weil ganz oft erlebe ich das, dass Eltern den Kindern dann auch das Hobby streichen. Und sie sagen, ja, wenn die Schulnoten so und so sind, dann können wir das nicht mehr machen. Dann kannst du dann nicht mehr 2-mal in der Woche tanzen gehen oder was auch immer machen. Und ich kann das vom Kopf her natürlich irgendwo nachvollziehen, nur wir nehmen ihnen die Ressource und die bräuchten sie eigentlich, um dort wieder Selbstvertrauen zu tanken, weil es macht ja was mit mir, wenn ich nicht gut in der Schule bin. Auch wenn viele Kinder das gar nicht so zeigen nach außen, ist es doch so, dass ich mache ja auch Rückschlüsse auf meinen Wert, auf das, was ich kann, indem ich mich vergleiche. Wir alle sind Wesen, die sich ständig vergleichen und Rückschlüsse auf sich selber ziehen. Und Kinder machen das genauso und sie brauchen, also das kann wirklich eine starke Ressource sein, das würde ich ihnen auf keinen Fall, zumindest nicht komplett streichen, weil da kriegen sie sozusagen die Stärke, das Vertrauen, was sie dann auch brauchen, um auch durch andere Krisen durchzugehen oder andere Hindernisse zu überwinden.
Genau, und vor allem ist es ja vielleicht so, dass genau dein Kind eine Tänzerin oder eine Reiterin oder ein Fußballer ist.
Ja, ja.
Und halt kein Kind, das in der Schule so aufgeht.
Jetzt teasern wir sie wieder an, die berühmt-berüchtigte Schulfolge. Genau, richtig. Ja. Und was mit dem Kind dann, ja, wurscht, okay, dann wir schweifen ab. So. Wir machen sie, die Schulfolge. Wenn wir uns trauen, genau. Also zum Abschluss, das habe ich mir so ein bisschen für das Ende aufgehoben, möchte ich noch den aller wichtigsten Punkt mit euch teilen, also wenn ihr bis dahin zugehört habt. Für mich ist eigentlich, wenn ich so subsumieren würde, also das alles, was wir bisher genannt haben, ist natürlich auch wichtig, das Zutrauen, Selbstwertstärken, Selbstwirksamkeit und so weiter. Aber alles immer auf den Nährboden der Liebe. Und was meine ich damit? Ich meine diese bedingungslose Liebe. Die ist gar nicht so einfach tatsächlich, weil fragt euch mal, wie bedingungslos ist das wirklich? Nämlich gar nicht so das, was wir empfinden. Ich weiß, wir spüren immer Liebe zu unserem Kind, aber was zeigen wir? Wann zeigen wir, dass wir sie besonders lieb haben? Zeigen wir das immer nur, wenn sie brav sind und das so machen, wie wir wollen? Oder zeigen wir das eben auch, wenn sie gerade traurig sind, wenn ihnen was Blödes passiert ist, wenn sie etwas verbockt haben? Also das für sich auch zu hinterfragen und auch, es klingt immer so easy, ja, Liebe, aber auch zum Beispiel sich auseinanderzusetzen mit diesen 5 Sprachen der Liebe. Da gibt es ja, also wir alle haben verschiedene Kanäle, auf denen Liebe besonders gut ankommt und auf denen wir Liebe senden. Das sind eben die 5 Sprachen der Liebe. Das sind einerseits Geschenke, also Zuwendungen. Es gibt Menschen, die drücken ihre Liebe dadurch aus, dass sie Geschenke mitbringen. Oder wenn sie im Supermarkt sind, dann nehmen sie das Lieblingsjoghurt mit von der entsprechenden Person. Und das ist ihre Art, Liebe zu zeigen. Dann gibt es den Kanal der Worte. Also manche Menschen brauchen das einfach, wollen das hören. Die wollen hören, ich habe dich lieb. Ja, du bist wichtig für mich. Dann gibt es den Kanal der Zärtlichkeit, so dieses berührt werden, umarmt werden, kuscheln. Den Kanal der gemeinsamen Zeit, also exklusive Zeit oder einfach gemeinsame Zeit, Aufmerksamkeit. Und den Kanal der Hilfsbereitschaft. Also wenn ich jemanden lieb habe, dann helfe ich der Person zum Beispiel ganz doll. Und das kann auch wichtig sein, weil unter Umständen funken wir gerade aneinander vorbei. Mein Kind hat vielleicht den Kanal der Zeit und möchte am liebsten ganz viel Zeit mit mir verbringen. Und ich bin vielleicht voll eingesetzt in meinem Job und habe vielleicht auch per se den Kanal der Geschenke und bringe meinem Kind immer von jeder Dienstreise Geschenke mit. Und mein Kind denkt sich ja eigentlich, Papa oder Mama haben mich nicht lieb, weil wir verbringen keine Zeit mit mir. Und wir denken uns doch, wir zeigen doch unsere Liebe, wir bringen doch jedes Mal ein Geschenk mit, wenn wir kommen. Und das liegt einfach in der Natur der Sache, dass wir einfach unterschiedlich Liebe empfangen, unterschiedlich Liebe zeigen. Also hier kann es auch total Sinn machen, sich auseinanderzusetzen mit dem, was braucht denn mein Kind, wie kommt denn die Liebe bei meinem Kind an? Ich kann auch gut schauen, wie zeigt denn mein Kind Liebe, wenn mein Kind immer kuschelt und ein Kuschler ist und sich am liebsten in mich reingräbt, dann ist es vielleicht ziemlich wahrscheinlich, dass es der Kanal der Zärtlichkeit ist und dann auch bewusst meinem Kind auch diese Zärtlichkeit zu geben, wenn ich weiß, dass es dann da so fühlt, dass ich geliebt, das ist sein Kanal, so drückt sich Liebe für mein Kind aus. Ja, also das kann auch durchaus Sinn machen.
Ich denke, ich habe beim Zuhören jetzt 2 Bilder für mich mitgenommen, die möchte ich gerne noch teilen. Das eine ist diese Liebe als, das ist gesagt, man könnte darunter alles subsumieren, das ist so auch eine Haltung. Diese Haltung, die Liebe ist immer da und das macht unsere Kinder auch widerstandsfähig, wenn wir ihnen vermitteln, ich bin nicht immer gut gelaunt, ich bin auch mal grantig und gestresst, ich verhalte mich falsch, unter Anführungszeichen, je nachdem, was es ist, und ich habe dich trotzdem lieb. Ich mag nicht alles meiner Zeit mit dir verbringen. Und ich habe dich trotzdem lieb. Ich mag auch andere Personen gerne oder ich mag auch andere Dinge gerne in meinem Leben. Und ich habe dich trotzdem lieb. Ich frustriere dich oder tu Dinge, die dich frustrieren und wo du ganz böse bist auf mich. Und ich habe dich trotzdem lieb. Wir sind alle nicht perfekt. Du nicht, ich nicht. Können wir gar nicht und den Anspruch haben wir auch gar nicht. Und ich habe dich trotzdem lieb. Also dieses und ich habe dich trotzdem lieb, glaube ich, das ist das, was widerstandsfähig macht über alles, weil auch diese Frusterfahrungen mit uns oder die Erfahrungen, dass wir Dinge falsch machen, nicht richtig machen oder nicht die perfekten Eltern sind im Sinne unserer Kinder, Gott sei Dank, weil dann wären wir wahrscheinlich wirklich ganz furchtbar, wenn wir so wären, wie unsere Kinder uns immer haben wollen. Und trotzdem habe ich dich lieb. Also das, glaube ich, ist so diese Haltung, die es braucht.
Ja, das ist total schön.
Und das andere ist dieses, wenn unsere Kinder, gerade dann, wenn sie am wenigsten liebenswert sind, gerade dann, wenn wir uns die Frage stellen, wieso habe ich gedacht, dass ich Familie gründen möchte oder wieso habe ich gedacht, dass Mama oder Papa sein eine gute Idee ist in diesem Leben. Genau in diesen Momenten brauchen sie, unsere Kinder, am allermeisten unsere Liebe. Das heißt, dann, wenn sie die größten Kaktusse sind, brauchen sie die meiste Liebe. Und was brauche ich, damit ich sie genau dann geben kann? Weil das sind dann wieder die schönsten Lernerfahrungen, uns da neben diesen Kaktus zu stellen, der herpiekst. Und wir haben die Gießkanne der Liebe in der Hand und sagen, es ist in Ordnung. Ich habe dich trotzdem
total
lieb.
Total schönes Bild.
Das kann ich zwar jetzt gerade auch nicht leiden, aber lieb haben tue ich dich trotzdem. Also ich persönlich sage das auch immer mal wieder, weil das ist authentisch. Ja. Nein, ich kann sie nicht immer leiden und sie kann mich auch nicht immer leiden. Und auch das macht widerstandsfähig, zu sagen, nein, wir können uns nicht immer leiden, aber lieben tun wir uns immer in jedem Moment.
Ja, genau. Voll schön. Gut, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr könnt euch was mitnehmen, einzelne Impulse oder vielleicht irgendeinen Satz, der euch berührt hat. Meldet uns das auch gerne rück, wir freuen uns immer von euch zu lesen, per E-Mail oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und vielleicht kennt ihr auch jemanden, mit der oder mit dem ihr die Folge gerne teilen wollt, dann bitte fühlt es euch frei, teilt es Bewertet uns, gebt uns Sternebewertungen, erzählt anderen von unserem Podcast. Das hilft uns wirklich sehr, noch mehr Eltern mit den Impulsen zu erreichen. Und ich freue mich jetzt schon das nächste Mal.
Ich mich auch. Bis dann. Baba.
Tschüss, Patricia. Baba.